Gott möge euch alle segnen, meine Brüder und Schwestern. Wir fühlen uns unendlich dankbar mit diesem barmherzigen und gütigen Gott, weil er uns allen gnädig ist. Wir fühlen uns wirklich gesegnet und sehr dankbar gegenüber unserem Gott und geben ihm alle Ehre, alle Lobpreisung und Herrlichkeit. Denn er erlaubt uns, vor einem Gott zu stehen, nämlich der Gott der Hoffnung, Gott, der den Menschen Hoffnung schenkt. Hoffnung des Lebens, der Seligkeit, des ewigen Lebens, auch Wohlstand und Freude und Wonne im Herzen, Friede im Herzen, gelobt sei unser Gott. Bitte nehmt Platz, ihr alle, dort wo ihr wohnt, wo ihr euch befindet. Ich würde euch gerne ein Zeugnis erzählen. Es ist ein Augenblick gekommen, in dem wir über den Namen Gottes nachsinnen und Gott ehren. Es ist ein besonderer Augenblick. Der Gott des Himmels erlaubt uns, diesen Augenblick zu genießen, und das steht auch in der Schrift, dass er sich offenbart inmitten der Lobpreisungen, da wo sie sich befinden, sei es im Büro, sei es im Wohnzimmer, in der Küche, stellt euer Herz für Gott bereit, denn er lebt, Gott lebt, er regiert und er hat uns zu seinen Werkzeugen gemacht, zu seinen Werkzeugen der Lobpreisung und der Ehre, die ihn anbeten im Geiste und in der Wahrheit. Nicht nur segnet uns daher reichlich, sondern überreichlich inmitten seiner Kirche. Unser Vater ist herrlich. In der Stadt Celaya, das ist ein Zeugnis aus Mexiko, ein Ehepaar von Brüder, ein Bruder und eine Schwester, sie waren sehr betagt, sehr alt, oder sind sehr alt. Sie hatte eine Gehbeeinschränkung und brauchte einen Rollstuhl. Gott versprach beiden, er würde ihnen alles geben, was sie benötigten. Dann kam die Pandemie, dann kam auch der Lockdown, sie konnten nicht hinaus. Trotz alledem, obwohl ihre Kinder sie nicht besuchten dürften, sondern nur vor der Tür oder auch telefonisch sie erreichten, hat der Herr des Himmels ihnen an nichts gefehlt. Dann hört der Lockdown auf, sie können nochmals rausgehen und an einem bestimmten Tag waren sie einkaufen. Bruder und die Schwester, und dann finden sie sich vor einem fremden Mann, der sehr freundlich war. Dieser fremde Mensch fragte sie dann um ihre Adresse und um Namen, denn er erweckte sehr viel Vertrauen. Und sie waren sehr transparent, sehr offen und gaben die Adresse und den Namen. 15 Tage später wird an der Tür geklopft und es war dieser fremde Mann, den sie auf der Straße eben getroffen hatten, und er kam mit einem neuen Rollstuhl zu ihnen, sehr hochwertig. Und zusätzlich kam er auch mit Geräten und Werkzeuge auch und auch zusätzliches Geld. Er kam mit diesem Geld, um es ihnen zu schenken, und dieser Mann verschwand dann. Sie haben ihn nicht mehr gesehen. Und Gott offenbarte sich, denn er erfüllte somit sein Wort. Gelobt sei unser Gott, wir haben einen lebendigen Gott, wie viele preisen dem Herrn. Wir haben einen wunderbaren Gott, ein Gott, der herrlich ist, ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit. Und wir werden aufstehen, denn dieses Zeugnis inspiriert nämlich die heutige Predigt. Es ist ein Zeugnis, das uns eben darauf aufmerksam macht, dass wir vor einem lebendigen Gott sind. Lasst uns gemeinsam lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Das erste Buch Mose, Kapitel 16. Wir werden lesen ab dem Vers 13. Es ist ein Ereignis aus der Zeit Abrahams. Das erste Buch Mose, Kapitel 16. Sarai, die Frau Abrahams, konnte keine Kinder gebären. Hagar aber gebärte, konnte Kinder bekommen. Und das führte zu Streitigkeiten zwischen Sarai und Agar. So sehr, dass Agar fliehen wollte. In die Wüste ist sie geflohen. Und es kam dann eine Erfahrung, ein Erlebnis mit diesem lebendigen Gott. Vers 13. Kapitel Nummer 16, Vers 13 steht hier in der Schrift. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Lest es bitte nochmals. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss, ich habe hier hinter dem hergesehen, der mich gesehen hat. Vers 14, darum nannte man den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Berek, Amen. Gelobt sei der Name Gottes. Bitte nehmt Platz, meine Brüder und Schwestern. Diese Schrift ist eine sehr alte Schrift. Es ist ein sehr altes Ereignis. Hier lesen wir diesen Ausdruck des Lebendigen. Das ist auch der Titel der Predigt. Es ist ein lebendiger Gott, dieser Gott aus dem Altertum. Darum der Titel der Predigt, der lebendige Gott. In dieser Erfahrung von Agar finden wir in Vers 9, als Agar geflohen ist vor dieser Schwierigkeit, sagte Gott wieder zu ihr, geh wieder um, kehre um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand, unter die Hand von Sarah. Wiederhole, Sarah konnte keine Kinder gebären, aber Hagar hatte ein Kind geboren und Hagar missachtete Sarah und der Herr ermahnt sie. Und das ist genau das, was Gott auch in dieser Zeit mit uns tut. Gott ermahnt uns. So wie er damals gesprochen hat, so spricht er auch heute. Gott lehrt uns heute durch prophetische Rede und Gott offenbart sich mit seiner wunderbaren Macht. Nicht nur das, sondern das, was auch mit Hagar geschehen ist. Gott sieht und er betrachtet und Gott ist, er ist der lebendige Gott. Und diesen Gott haben wir. Wie wundervoll ist unser Herr. Das sind Fragen, die sich die Menschen vielleicht stellen, die neu sind, die zuschalten zu diesen Live-Übertragungen. Und es sind Menschen, die vielleicht darauf warten, dass die Versammlungsorten wieder öffnen. Und das ist normal, dass es Skepsis gibt und Zweifel. Mit dieser Predigt aber werden wir aufmerksam gemacht, dass es einen Gott gibt, den wir predigen. Und wie offenbart sich dieser Gott? Und wir sagen euch vorab, wir haben einen wundervollen, einen mächtigen Gott, der lebendig ist, der gütig ist, den wir lieben, den wir respektieren und wertschätzen und den wir die Ehre und Herrlichkeit geben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es steht in der Schrift, der Herr befahl ihr, er gab ihr diese Anordnungen, sie sollte wieder zu ihrer Herrin zurückgehen. Genauso gibt uns Gott heute Anleitungen und Anweisungen. Es ist genau heute das Gleiche. Es geschieht dasselbe. So dass in Vers 10 machte Gott auch Verheißungen, Versprechungen, wie Gott uns heute Versprechungen macht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Vers Nummer 12, der Herr spricht weiter. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Deine Hand wird jeder. In Vers 11. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Und Gott machte ihr ein großes Versprechen. Und das war die Antwort, die Agar Gott gegeben hat. Das, was wir am Anfang gelesen haben, das hat sie dann gesagt. Ich stehe vor einem Gott, der mich sieht, der mich gesehen hat. Vor einem lebendigen Gott. Darum heißt der Brunnen, wo sie stand, Brunnen des Lebendigen. Der Lebendige, der mich sieht. Dieser Ausdruck, der Lebendige, der mich sieht, ist ein Ausdruck, das uns diese Referenz macht. Zu dem Titel der heutigen Predigt. Denn auch wir haben einen lebendigen Gott. Gott betrachtet uns, er sieht uns, er wacht über die Menschenkinder, gelobt sei unser Gott. Diesen Gott, aufgrund seiner Herrlichkeit, loben wir. Wir preisen ihn, wir erheben ihn, wir rühmen ihn. Denn er ist der Gott aus der Bibel. Er ist der Gott, der lebendig ist und der sich hier in dieser wunderbaren Gemeinde offenbart. In der Kirche Gottes, Ministerium Jesu Christi International. Und wir fühlen uns alle sehr stolz darüber, dass unser Gott so herrlich und so wundervoll ist. Ehre gebührt unserem Gott. In das Buch Jeremia, Jeremia Kapitel 10, werden wir lesen in unserer Bibel, Jeremia 10. Hier lehrt uns die Schrift über den lebendigen Gott. Auch im Alten Testament. Es gibt hier einen Vergleich, der gestellt wird zwischen dem lebendigen Gott und den Heiden, den Götzen der Heiden. Es ist wichtig, diesen Vergleich zu betrachten, denn viele Menschen lesen die Bibel nicht, sie versammeln sich vielleicht in einer Gemeinde, aber unterscheiden nicht. Unterscheiden nicht zwischen dem, was Gott erwartet. Was erwartet Gott von den Menschen, die ihm folgen? Hier im Vers Nummer 10, Kapitel 10, Vers 2 steht geschrieben, es wird beschrieben, wie ein Götze geschaffen wird. Wie schafft sich ein Mensch ein Götze, ein Gott? So wie es eine Gewohnheit, wie es die Heiden tun. Und das wird vermittelt von Geschlecht zu Geschlecht. Und es wird zu einer Tradition. Wir aber leben in keine Tradition, meine Brüder und Schwestern. Vers 2 steht hier, Kapitel 10. So spricht der Herr, ihr sollt nicht die Weise der Heiden annehmen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels. Zum Beispiel jene, die nach der Astrologie leben. Wie die Heiden sie fürchten. Jene, die auf die Sternzeichen achten. Denn die Bräuche der Heiden sind alle nichts. Welche Bräuche sind hier gemeint? Astrologie, die Energien, die Wahrsagerei, der Horoskop, der Aberglaube. All das, was die Menschen erfunden haben, um Gott die Ehre zu nehmen, um Gott die Herrlichkeit zu rauben, damit Gott nicht gepriesen wird, damit Gott nicht verherrlicht wird, damit Gott nicht die Ehre empfängt, die ihn gebührt, denn er ist lebendig und mächtig. Wie viele von euch preisen Gott? Amen. All das, was zu Bräuchen wird, ist nichts. Es ist Eitelkeit. Es ist vergänglich. Es ist nichts. Nichts bedeutet hier, es ist nichtig, denn es bringt uns kein Glück, es bringt uns keinen Segen, kein ewiges Leben. Man fällt im Walde einen Baum. Hier wird erklärt, wie er ein Götze gebaut hat. Und der Bildhauer macht daraus mit dem Beil ein Werk seiner Hände. Er schmückt es mit Silber und Gold. Das heißt, es ist von Menschenhänden gemacht. Ein Mensch kann keinen Gott schaffen. Gott aber kann uns schaffen. Und wir sind seine Geschöpfe. Gelobt sei unser Gott. Vers 4. Er schmückt es mit Silber und Gold, diesen Götzen, und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Es ist ja nichts als Vogelscheuchen im Gurgelfeld. Wir lesen hier weitere Details und in Vers 10 steht etwas Wahres. Aber der Herr, unser Gott, ist der wahrhaftige Gott. Der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der ewige König. Gelobt sei unser Herr. In diesem Vergleich sieht man, was ein Götze ist und was der lebendige Gott ist. Der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, den wir heute ehren und preisen wollen, den wir heute rühmen wollen. Was geschieht mit der Wahrsagerei, mit dem Götzendienst? So soll in Vers 14 steht, alle Menschen aber sind Toren mit ihrer Kunst und alle Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern, denn ihre Götzen sind Trug und haben kein Leben. Unser Gott aber hat Leben. Und wir beten ihn an, im Geist und in der Wahrheit. So sagt es der Herr Jesus Christus. Er sucht wahre Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist die Art und Weise, wie wir es verstehen können. Wir berühren ihn nicht vielleicht, aber wir sehen ihn nicht. Wir hören ihn aber und fühlen seine Versprechungen. Wir sehen seine ausgestreckte Hand. Seine Wundertaten können wir sehen. Seine Werke können wir sehen, die Anordnungen, die er uns gibt, können wir hören, die Freude können wir sehen, die Veränderung in unserem Leben können wir betrachten. Wenn er uns beschützt, all das können wir sehen, wenn er sich inmitten der bösen Zeit uns Triumphe und Errungenschaften gibt. Das alles können wir sehen, wie herrlich, wie wundervoll, wie überragend ist unser Vater. Das ist die Art und Weise, wie wir stets die Kirche vorstellen sollen. So können wir von der Kirche sprechen, so können wir Gott einen Menschen, eine Person vorstellen. Damit ihr es wisst, wir sind Christen, Täter der Bibel, geführt von dem Heiligen Geist Gottes, aber der lebendige Gott, der Gott aus der Bibel, dieser wahrhaftige und mächtige Gott, der spricht, gelobt sei unser Gott. Und in Kapitel Nummer 42, Buch der Psalmen, im Psalm Kapitel 42, hier gibt es eine sehr schöne Stelle. Auch hier wird eine Referenz gemacht auf all das Leid, das unser Herr Jesus Christus erlitten hat. Und wie unser Herr Jesus Christus inmitten dieser Schwierigkeiten, mitten der Widrigkeit, hat der Herr Jesus Christus inmitten seines Schmerzes, inmitten dieses Pein und Leides, inmitten der Verfolgung, hat er stets den lebendigen Gott angerufen und den lebendigen Gott gepriesen. Und er sehnte sich nach ihm, nach dem lebendigen Gott. Er rufte nach ihm, obwohl er so viel gelitten hat, obwohl der Teufel ihm viel Böses antat, hat der Herr Jesus Christus stets auf dem Herrn vertraut, so wie wir auf unseren Gott vertrauen, denn das Leben selbst bringt Schwierigkeiten, Widrigkeiten und Probleme. Das Leben ist vielleicht manchmal voller Traurigkeiten, weil der Teufel wie ein Löwe lauert, um uns fallen zu stellen. Aber wir haben unseren Gott. Er ist unser Schild, unsere Stärke, der Gott der Herrlichkeit. Groß ist unser Vater. Ehre gebührt unserem Gott. Und hier spricht man über den Lebendigen, der Lebendige. Manchmal fragen die Menschen, wo ist euer Gott? Im Psalm 42, Vers 1. Wie der Hirsch, das ist ein Tier, schreit nach frischem Wasser, weil er Durst hat, weil er Wasser zum Leben benötigt. So schreit meine Seele Gott zu dir. Das sind Worte des Herrn Jesus Christus. Wir nehmen diese Worte aber auch für uns, für die heutige Zeit. Denn in Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott. Das sagte der Herr Jesus Christus und auch wir sagen es heute. Meine Seele dürstet nach Gott. Aber nicht nach irgendeinem Gott. Nicht nach irgendeinem Götzen oder einem falschen Gott, der weit entfernt ist, der nicht spricht. Nicht nach irgendeinem Gott, mit dem wir keine Gemeinschaft haben, Verbundenheit. Sondern unsere Seele dürstet, so wie es hier steht im Vers 3, nach dem lebendigen Gott. Ehre gebührt unserem Herrn. Nach dem lebendigen Gott dürstet unsere Seele. Das ändert alles, meine Brüder und Schwestern. Das ist der Unterschied. Das macht uns ja so glücklich und so gesegnet. So sollen wir uns gesegnet fühlen in unserer Kirche. Früher wurde uns ein Gott gepredigt, der sich nicht offenbarte, der Augen hatte, aber nicht sah, der Ohren hatte, aber nicht hörte, ein Mund, aber nicht sprach. Wir aber erleben heute einen wunderbaren, einen herrlichen Gott, der sich offenbart in all seiner Pracht, in all seiner Herrlichkeit, ermahnt er uns, führt er uns und lehrt uns. Halleluja, gelobt sei unser Schöpfer. Ein Gott, zu dem wir beten, um eine Unterstützung. Und er ist stets da, um uns zu helfen und bietet uns Beistand und Hilfe und streckt seine mächtige Hand aus, um uns zu segnen, um uns eine Wundertat zu zeigen. Das ist der Gott aus der Bibel. Wie groß, wie mächtig ist unser Vater. Und das geschah auch einer Schwester. Diese Schwester hatte eine Missbildung im Arm und sie wurde von der Medizin, von den Ärzten bereits verworfen, denn die Ärzte sagten, es gäbe keine Lösung für ihr Problem, für ihre Krankheit, aber sie bat den lebendigen Gott aus der Bibel, dieser Gott, der bei uns ist. Sie hat stets zu Gott gebetet und in der Lobpreisung hat sie Gott verherrlicht, hat sie Gott gerühmt. Sie bat um nichts, sondern dankte dem Herrn, trotz ihrer Missbildung im Arm und gab Gott Ehre, gab Gott Herrlichkeit und Lobpreisung. Und in einem Augenblick der Lobpreisung fühlte sie plötzlich einen starken Schmerz und nahm dann ihren Mantel ab. Und die Missbildung war nicht mehr da, gelobt sei unser Gott, sondern ihr Arm war ganz normal. Es war verschwunden, weil der lebendige Gott, der da wirkt mit mächtigen Taten, hatte sich in diesem Moment offenbart. Vers Nummer 2, lasst uns weiterlesen. Der Herr sagt, dann werde ich kommen, sagte der Herr Jesus Christus, und mich stellen vor den lebendigen Gott. Das war seine Freude. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das war seine Freude. Dieser Gott, der mich ansieht, wenn sie zu ihm beten, antwortet Gott ihnen. Sie suchen nach ihm, sie trachten nach ihm und Gott lässt sich finden und segnet uns. Großart und Weis. Vers 4, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Jesus Christus wurde verspottet. Man sagte zu ihm, wo ist dein Gott? Zeige uns deinen Gott. Wenn du Gott hast, warum hast du dann eine Missbildung im Arm? Oder so wie es seinen Eltern ergingen in der Kirche. Sie hatten ein Kind, der nicht schreiben, nicht lesen konnte. Und das Kind wuchs nach und nach, konnte nicht schreiben, konnte nicht lesen. Und die Familie, die nicht zur Kirche gehörte, sagte dann zu den Eltern, geht ihr nicht in diese Kirche? Besucht ihr nicht die Kirche? Es ist heute genau das Gleiche. Wir werden auch mit diesen Fragen konfrontiert. Vielleicht erleben auch Sie eine Schwierigkeit in der Ehe oder in Ihr Zuhause und man fragt Sie, hast du denn nicht Gott auf deiner Seite? Wir haben Gott auf unserer Seite, meine Brüder und Schwestern, den lebendigen Gott. Die Menschen reden, die Menschen stellen all das in Frage. Wir aber haben die Gewissheit darüber. Wir haben die Überzeugung darüber, weil wir in seinen Händen sind, in den Händen Gottes und sagen ihnen, wie der Herr Jesus Christus sagte, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? In diesem Augenblick, jetzt, wo wir versammelt sind, in dieser Live-Übertragung, sind wir vor Gottes Angesicht. Gott kann sich offenbaren aufgrund der Bereitschaft deines Herzens. In diesem Moment, wenn ihr das Herz für Gott öffnet, kann Gott eine Wundertat vollbringen, eine herrliche Tat, eine Wohltat, ein Zeichen. Wie viele glauben es so? Gelobt sei unser Gott. Ja, dieser wunderbare Gott, der herrlich ist, offenbart sich in unserem Leben, so dass wir hier lesen, wann werde ich dahin kommen und Gottes Angesicht anschauen. Es ist ein Vertrauen, eine Sicherheit, dass Gott uns zuhört und unsere Bitte hört. Nicht nur anhört, sondern uns auch erhört und antwortet. In Vers Nummer 6 steht, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das heißt, er war gewiss, er war überzeugt, dass Gott ihn segnen würde. Und so geschah es auch diesen Brüdern, diesen Eltern aus der Kirche, mit ihrem Sohn, der nicht lesen, nicht schreiben konnte. Und sie haben nicht aufgehört, Gott zu loben. Sie haben nicht aufgehört, Gott zu danken. Sie baten Gott um nichts, sondern haben ihn gedankt in der Lobpreisung und erhoben. Und so sollen auch wir es tun. Und diese Brüder, diese Eltern sind erstaunt, denn plötzlich, von einem Tag nach dem anderen, hat ihr Sohn begonnen zu lesen und sich zu entwickeln und auch zu schreiben. Heute ist er einer der Besseren in seiner Klasse. Gelobt sei unser Gott. Wie herrlich ist unser Herr. Wie herrlich ist der lebendige Gott. Es sind Tausenden von Zeugnissen und Erfahrungen. Auch aus der Webseite der Kirche, der offiziellen Webseite der Kirche, könnt ihr all das hören. Hunderten, Tausenden von Zeugnissen, wo wir sehen, dass Gott den Menschen hilft. Dass Gott bei uns ist. Aber es ist der lebendige Gott, der bei uns ist. Der herrliche Gott aus der Bibel. Wundervoll ist sein Name. Es gibt ein Chorlied, das da sagt, ich habe einen lebendigen Christus und sein Name ist Jesus. Und wir singen das mit so viel Freude in der Kirche. Wir singen das mit so viel Eifer und so viel Glücklichkeit und Überzeugung, weil wir genau das erleben aus der Bibel. So wie im Altertum Gott gesprochen hat, so wie Gott heute spricht, wird er weiter sprechen. Dann ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Bis dahin haben wir diesen lebendigen Gott hervorgehoben in all diesen Lektüren. Den Vater, der Vater, der lebt, der ewiglich ist, der König der Ehre. Aber es ist auch der Sohn da, denn das Evangelium ist ein vollständiges Evangelium. Das Werk des Vaters, das Werk des Sohnes und das Werk des Heiligen Geistes. Denn der Sohn starb für alle unsere Sünden. Aber der Tod war nicht mehr als er, sondern er sitzt zu Rechten des Vaters. Er hat den Tod überwunden. Und er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das wird hier hervorgehoben in der Bibel, in das Buch Matthäus, Kapitel 16, Vers Nummer 16, Matthäus, Kapitel 16. Denn der Herr stellte seine Jünger eine Frage. Wer sagt ihr denn, dass der Menschensohn sei? Er verhielt sich wie ein Mensch. Und in Vers 13 steht, dann kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagten die Leute, dass der Menschensohn sei, also der Herr Jesus Christus? Sie sprachen, einige sagten, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Und er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Gelobt sei unser Herr. Des lebendigen Gottes Sohn. Was für eine herrliche Art von Petrus, Gott zu rühmen, Gott zu erheben. So sollten auch wir Gott loben und sagen, dass Gott herrlich ist, dass Gott wundervoll ist, mächtig ist. Sagen wir zu unserem Gott, dass er lebendig ist und unsere Zuflucht, unsere Stärke, unsere Zuversicht. Geben wir Gott die Ehre. Geben wir dem Vater die Ehre und auch den Sohn die Ehre. Wenn wir Gott preisen, preisen wir auch den Sohn. Wenn wir in der Lobpreisung sind, sagen wir Gott schöne Worte aus unserem Herzen. Während einem Bibelstudium sehen wir, dass unser geistliches Oberhaupt, unsere Schwester Marisa, Gott lobt. Wenn sie die Bibel lesen, dann verherrlichen sie Gott. In den Predigten loben wir Gott, weil wir Werkzeuge der Lobpreisung sind, der Anbetung und der Erhebung. Nicht irgendeinen Gottes, eines Gottes, sondern des lebendigen Gottes. So wie Petrus es gesagt hat, der Apostel Petrus, der große Apostel, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das heißt, es gibt einen Gott, der lebt, der einen Sohn hat. Und dieser Sohn ist auch Gott und er lebt. Und das wird hier hervorgehoben. Deshalb unterstreichen wir es. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Hier gibt es eine wunderbare Segnung für die, die glauben. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Es ist eine Offenbarung. Es ist eine große Segnung, zu wissen und zu kennen und darüber überzeugt zu sein, dass wir gerade diesen lebendigen Gott kennengelernt haben. Das zu kennen, diese Erkenntnis zu haben, diese Weisheit zu kennen und mit aller Überzeugung daran zu glauben, ist eine göttliche Offenbarung und eine Segnung, die direkt vom Himmel kommt. Aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Halleluja, gelobt sei unser Herr. Das heißt, das ist nicht einem jeden Menschen gegeben, das zu erkennen. Wir würden so gerne, dass alle Menschen die Möglichkeit hätten, das wünschen wir uns so sehr, dass alle berufen sind, dass alle diesen Schatz genießen, diesen Schatz des Himmels genießen. Zumindest haben wir die Chance dazu. Und jene, die uns zuhören, und jene, die dazukommen, und jene, die sich versammeln, und jene, die vielleicht darauf warten, dass unsere Gemeinden sich öffnen in den jeweiligen Orten, fühlt euch gesegnet zu wissen, dass ihr kennengelernt habt und erkannt habt, einen lebendigen Gott der Macht. Gelobt sei unser Gott. Ehre gebührt unseren Vater. Und der Herr Jesus Christus sagt es Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Dieser Felsen ist nicht Petrus, meine Brüder und Schwestern. Die Kirche wird erbaut, aufgerichtet auf diese Erkenntnis des lebendigen Gottes Sohn, der Sohn Gottes. Er richtet die Kirche auf. Er ist der Architekt seiner Kirche. Er ist diese Säule, der Eckstein. Er fängt an zu bauen und die Apostel richten auf diesem Fundament. Und wir bauen über diesen Fundament, über diese Erkenntnis. Dieser Felsen ist eine Lehre, nämlich dass er der lebendige Gott ist und dass der lebendige Gott unter den Menschen war und dass die Kirche das Haus des lebendigen Gottes ist. Und darin wohnt Gott, darin regiert Gott und er erweckt in seiner Kirche, heute erweckt er seine Kirche überall auf der Welt und er ist bei uns. Es ist eine Kirche regiert von dem Heiligen Geist. Ihr sollt erfahren, wo ihr euch befindet, was ihr hört, was ihr seht. Denn der Geist Gottes offenbart seine Doktrin, seine Lehre. In Korinther lesen wir im zweiten Buch, zweiter Brief an die Korinther, Kapitel 3. Auch das ist eine wunderschöne Art und Weise. Neulich lehrte uns das unsere Schwester Maria Luisa. Der Einzige, der unser Herz kennt und das, was in unserem Herzen ist, in das Herz eines jeden Gläubigen ist unser Geist. Wir selber wissen, was in uns ist. Und das Gleiche geschieht mit Gott. Der Einzige, der Gott kennt, den Vater. Der Einzige, der erkennt, was der Vater denkt und die Pläne des Vaters und seine Gefühle, ist sein Geist. Es ist der Heilige Geist. Dieser Heilige Geist ist derjenige, der bei uns ist. Der Heilige Geist ist mit uns. Und der Heilige Geist wohnt in uns, in seiner Kirche und regiert und leitet seine Kirche. Es ist der Geist des lebendigen Gottes. Seht nun, was hier steht. So wie der Sohn lehrte, dass er der Sohn des lebendigen Gottes war. Der Geist des lebendigen Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der lebendige Gott, der Vater, der Sohn des lebendigen Gottes und der Geist des lebendigen Gottes. Das finden wir hier in aller Vollständigkeit. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 3. Lass uns gemeinsam lesen. Ist doch offenbar worden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischerne Tafel der Herzen. Betrachtet hier, seht, wie die Bibel hier den lebendigen Gott hervorhebt und ihm so viel Wichtigkeit schenkt. Zuerst wird er in Verbindung, zweitens wird er in Verbindung gebracht mit dem Heiligen Geist. Und all das lehrt uns die Schrift, damit wir glücklich sind und uns glücklich fühlen und voller Vertrauen und Sicherheit, damit wir glücklich sind, in seiner Kirche zu sein und weiter kämpfen. All das steht hier, damit wir gewiss sind, dass wir vor einem mächtigen, erhabenen, großen Gott sind. Halleluja, gelobt unser Herr. Und der Apostel Paulus sagt, ihr Empfehlungsbrief sind die Gläubigen. Denn der Geist, der lebendige Geist, wirkt in einen jeden Gläubigen und hat eine Veränderung vollbracht. Und das betrachten auch wir in unserer Kirche. Wenn wir in die Kirche kommen, kommen wir mit Schwächen, Trieben, gefangen vielleicht von der Sünde. Aber dann kommt der Geist Gottes und wirkt dann in uns und vollbringt ein wunderbares Werk. Ein Werk der Veränderung, des Guten. Er reinigt und befreit uns und bereitet uns vor. Er verfolgt und er macht uns vollkommen und befreit uns. Er macht große Werke und nimmt Böses weg und sät Gutes in unser Herz hinein. Und so fangen wir an, ein gutes Vorbild zu sein, ein gutes Zeugnis zu sein für viele Menschen. Oftmals, ohne dass wir es merken, Halleluja, das ist wunderbar. Und das motiviert uns dazu, zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir sind nicht irgendwelche verlorenen, gegangenen, die Schiffbruch erlitten haben. Nein, wir sind in dem Ort, wo Gott seine Kirche führt, wo Gott uns leitet und er uns vorbereitet. Er bereitet uns einen Weg der Seligkeit des ewigen Lebens. Halleluja. Ehre gebührt unseren Gott. Lesen wir in Timotheus, im Buch Timotheus und dann noch in Hebräer. Timotheus, Kapitel 3. Warum wir all das erleben? Warum werden wir belehrt? Wie werden wir erbaut? Wie erleben wir diese herrliche Segnung in der Kirche? Vers 15. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Steht hier in der Schrift. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Wie sollen wir uns verhalten? Hier lehrt uns Gott in seine Doktrin, in seine Lehre, wie wir uns verhalten sollen. Durch sein Wort werden wir belehrt. Durch seine Schrift. Das heißt, wir sind Täter seines Wortes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und ein Grundfeste der Wahrheit. Wir werden unsere Werke sein, unser Leben sein, im Hause Gottes. Denn dieses Haus Gottes sind die Herzen der Menschen. Und gleichzeitig ist das die Gemeinde und die Kirche Gottes. Denn hier in unserem Herzen wohnt der Heilige Geist, wohnt Gott. Und Gott wohnt in uns und ist unter uns. Wir sind die Kirche der Bekehrten, der Verwandelten. Aber es ist nicht das Werk eines Menschen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes. Denn er gibt uns Freude und offenbart sich in unserem Leben. Halleluja, gelobt sei unser Gott. Das ist die wundervolle Segnung, die herrliche Segnung, die wir haben in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Füllt euch vor einen Schatz. Füllt euch gesegnet und wahrlich glückselig, in der Kirche des lebendigen Gottes zu sein. So steht es hier, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. In Vers 16 steht noch geschrieben, hier wird dieses Evangelium gepredigt. Das Evangelium ist das Geheimnis des Glaubens. Es ist der wahre Weg, der uns zum ewigen Leben führt. Gelobt sei unser Gott. Es mangelt uns nur an etwas. Und das steht in Hebräer. Wenn wir lesen, Hebräer, Kapitel Nummer 3, sagt der Apostel Paulus zu dem Volk, Kapitel 3, Vers 12, sie sollen diese Segnung wertschätzen. Seht zu, liebe Brüder und Schwestern, er hat uns bereits eine Empfehlung gegeben, wie wir uns zu verhalten haben in der Kirche des lebendigen Gottes, in der Gemeinde. Nun aber sollen wir glauben, und nicht ein ungläubiges Herz haben, sondern beständig sollen wir sein und standhalten bis zum Schluss, bis zum Ende. Sollen wir nicht müde werden zu glauben und niemals zweifeln und das Wort Gottes in Frage stellen? Gibt es eine Schwierigkeit? Gibt es ein Hindernis? Eine Prüfung in unserem Leben? sollen wir dennoch weiter glauben und nicht fallen. Denn das frühere Volk glaubte nicht. Das frühere Volk war ungläubig, im Herzen verstockt. Und hier steht in Hebräer Kapitel 3, im Vers Nummer 12 steht geschrieben, seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ein ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott. Es ist nicht irgendein Gott, von dem wir abfallen könnten. Sie können sich nicht entfernen vor diesem lebendigen Gott, denn er ist wahrhaftig. Er ist der mächtige Gott. Er ist heilig und erhaben, der Anfang und das Ende. Er ist ewiglich und glorreich, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Ehre, Herrlichkeit gebührt unserem Gott. Entfernen wir uns niemals von Gott. Wenden wir uns niemals, denn wir haben ein wunderbares Evangelium. Es ist kein Götze mehr. Es ist kein Abbild mehr. Nein, es ist keine Statue mehr, unser Gott. Sondern es ist sein Evangelium, ein vollkommenes Evangelium. Das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das da wirkt in einen jeden von uns. Damit wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Damit wir die Größe der Christi, diesen Glauben, diese Überzeugung anstreben in jeder Schwierigkeit, in jeder Widrigkeit, in jedem Kampf unseres Lebens. Denn wir sind und werden geleitet von der Hand Gottes. Zum Schluss lesen wir in Hebräer Kapitel 12, dass wir nicht zu einem Berg gekommen sind, zu dem Berg Zion. Wir sind nicht zu diesem physischen, materiellen Ort gekommen, wo die Gebote Mose gegeben wurden. In Vers 18 von Kapitel Nummer 12 steht hier Vers 18, denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte. Das sahen sie ja im Altertum. Das Volk Israel sah ja im Berg Sinai etwas Schreckliches. Sie fühlten die Anwesenheit Gottes, seine Anwesenheit, seine Herrlichkeit. Ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte. Und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und zu Finsternis und zu Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte. Nein, sondern ihr seid gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes. Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu den himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausenden Engeln und zur Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter, über alle. Es ist eine Segnung. Wir sind nicht in irgendeinen Ort, nicht in irgendeiner Gemeinde. Nein, wir sind nicht vor irgendeinem Gott. Sondern fühlen wir uns geschätzt, fühlen wir uns geliebt, dass der ewige Gott sein Blick auf uns gerichtet hat. Und er erlaubt uns, einen jeden von uns, diesen Weg der Herrlichkeit kennenzulernen. Der Weg der Segnung, ein Weg der Vollkommenheit, der Heiligkeit, ein Weg der Freude, ein Weg des Triumphes. Denn mit Gott sind wir mehr als siegreich in Jesus Christus. Ehre und Herrlichkeit gebührt unserem Gott. Lasst uns nun aufstehen, meine Brüder und Schwestern. Lasst uns singen zu unserem Herrn und beten wir zu unserem Gott. Bitten wir dem Herrn um seine Segnung und seine Unterstützung. Heiliger Vater, mächtiger Gott des Himmels, du bist heilig, du bist vollkommen, würdig, gelobt zu werden. Herrlich ist dein Name, du bist unser aller Gott. Wir stehen vor dir, und alle erheben ihre Hände als Zeichen des Glaubens vor dir, Herr, und drücken dir unsere Bitte aus. Wir bitten dich um deine Hilfe. Mächtiger Vater, mögest du dich offenbaren. Wir bitten dich, Vater, verherrliche du dich. Diese Pandemie, Herr, hat großen Schaden angerichtet. Und all diese Kollateralschäden, Herr, auch in Bezug der Arbeitswelt, der Arbeitslosenwelt, Herr, und in so vielen Orten der Welt, alle deine Kinder, Herr, leiden vielleicht auch darunter. Du wirst uns aber den Ausweg geben und einen Ausweg zeigen. Geliebter Vater, wir brauchen dich. Von dir kommt die Segnung. Eine vollständige Segnung, Herr, um diese Situation zu ändern, Herr, um all diese sozialen Konflikten auch, die dadurch entstanden sind, Herr. Wir bitten auch, Herr, um Kolumbien, um jenen Ort, jenes Land, das du erwählt hast, um dort deine Kirche zu starten, zu beginnen mit deinem wunderbaren Werk. Der Ursprung von diesem wunderbaren Kirche. Wir bitten auch um Venezuela, um Wir beten auch für Brasil, für Indien, für alle Länder und alle Orte, wo die Menschen dich brauchen und wo deine Offenbarung, deine Barmherzigkeit benötigt wird. Mächtiger Vater der Güte, Gott der Liebe, erfülle uns mit diesem Verständnis, mit diesem Frieden. Offenbare dich in uns, Herr, und erwecke unser Gewissen, das Gewissen in einen jeden Menschen, dass sie nach deinem Antlitz suchen, nach deinem Angesicht suchen, denn dadurch gibt es Segen, Licht und Freude. Heiliger Vater, wir wissen, dass du dieses Gebet erhörst. Wir bitten dich, Herr, um unsere Schwester Marisa, unser geistliches Oberhaupt. Gebe ihr deinen Rückhalt, deine Unterstützung, deine Segnung, deine göttliche Offenbarung soll sich stets in ihr zeigen, denn die Segnung in ihr ist auch eine Segnung für deine Gemeinde, für deine Kirche und auch dadurch für uns alle, Herr. Und es gibt Bitten, es gibt Gebete, die unsere Schwester an dich richtet, Herr. Höre, neige dein Ohr und erhöre sie, Vater des Himmels. Wirke große Heilungen, auch an jenen unseren Brüdern und Schwestern und Verwandten, die vielleicht auch im Spital sind, im Krankenhaus, auf trauriger Grund einer Krankheit, eines Schmerzens, Herr, mit aller Hochachtung, Herr, bitten wir dich. Lege du deine Hände auf sie, Herr, und heile, befreie, mache große Wundertaten, große Zeichen, Herr, und belebe diese Predigt inmitten eines jeden, der es hört. Offenbare dich, Herr, mit deiner Macht, mit deinem Heiligen Geist, durch das Werk deines geliebten Sohnes, und erwecke diese Predigt, indem du geistliche Gaben schenkst, und geistliche Gaben austeilst, Herr. Verherrliche dich, mächtiger Gott, dass deine Kirche wächst und wächst. All das bitten wir dich, geliebter Vater. All das drücken wir dir aus. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir werden, meine Brüder und Schwestern, singen das Kollekt Nummer 27. Ich habe einen lebendigen Christus. Kollekt 27. Gelobt sei in Ewigkeit. Der Name des Herrn, Ehre und Herrlichkeit gebührt unseren Gott. Wir danken unseren ewigen Vater, der voller Güte ist. Ehre gebührt unserem Gott. Heilig ist unser Vater. Meine Brüder und Schwestern und alle Zuhörer und alle, die dazu geschaltet haben und alle, die vielleicht das erste Mal diese Predigt hören, die das erste Mal in dieser Versammlung waren, in dieser Live-Übertragung. Es ist uns eine Freude, diese Augenblicke der Lobpreisung miteinander verbracht zu haben. Mit aller Gewissheit, diese Gewissheit soll uns bleiben, dass wir in einer Kirche sind, in einer Gemeinde, die von dem Gott der Bibel regiert wird. Der ewige Vater, der Gott, der lebendig ist. Gott möge euch alle segnen und möge Gott alle eure Bitten erhören. Alles, was ihr zu Gott gebetet habt, möge der Herr euch gewähren nach seinem Willen. Gott möge euch segnen auf große Art und Weise.